Hallo und herzlich willkommen. Also, vielleicht nochmal. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines kleinen kuscheligen Podcastes hier zum Thema Minimalismus. Ich bin der Marco und begrüße euch heute mal wieder ganz ungeschnitten zu verschiedenen Themen aus meinem Leben als Minimalist. Was das genau ist, werde ich heute mal nicht en Detail ausführen. Das werdet ihr in der Folge wahrscheinlich dann auch entsprechend mitbekommen. Und ansonsten sind die älteren Folgen auch noch immer recht aktuell und euch ans Herz gelegt. Ja, worüber werden wir heute sprechen? Worüber werde ich sprechen? Es wird um das Thema Smartphone-Spiele gehen. Es wird um das Thema eBay-Kleinanzeigen gehen. Ich werde ein bisschen was zum aktuellen Stand des Barfußlaufens bei mir jetzt im Winter erzählen. Es gibt ein Update zum Thema meiner Zähne. Und eine kleine Kurzmeldung am Ende gibt es dann auch, aber das hört ihr dann natürlich entsprechend später. Ja, gar keine lange Vorrede, fangen wir doch mal direkt an und sprechen über Smartphone-Spiele. Jetzt muss ich ein bisschen weiter ausholen und mir überlegen, was Smartphone-Spiele mit Minimalismus zu tun haben. Die Brücke schlage ich über das Thema Zeit. Als Minimalist möchte ich natürlich auch meine Zeit angenehm verbringen und auch gerne mit Muße verbringen. Und ganz früher als Jugendlicher und junger Erwachsener bis ins Studiumalter hinein habe ich auch immer so ein paar Computerspiele gehabt, die mir auch das Leben sehr angenehm gestaltet haben. Insbesondere war da ein Spiel dabei, was ich immer sehr, sehr schön fand. Und zwar war das Spiel SimCity. Das ist so ein Spiel für alle, die es nicht kennen, wo es darum geht, eine Stadt aufzubauen. Da muss man dann quasi alles selber errichten und planen. Man muss die Straßen selber bauen. Man muss mit der Maus entlangziehen und die Wasserleitungen bauen, die dann irgendwann hoffentlich blau leuchten, wenn man ein Wasserpumpwerk mit dran gesetzt hat. Die Schule, die Polizei, muss man alles selber an Ort und Stelle hinsetzen und auch verkehrstechnisch selbst anbinden. Man kann sich dann irgendwann entscheiden, wie viel Bushaltestellen man hinbauen möchte und so weiter und so weiter und so weiter. Das Ding kann sehr, sehr groß werden und ja, ich mochte das schon als Jugendlicher sehr gerne, dieses Planerische, eine Stadt selbst zu bauen, war da auch immer ein Freund schon vor 15 Jahren von regenerativen Energien, also das Kohlekraftwerk, was man am Anfang vielleicht noch kaufen musste, weil alles andere noch nicht so freigeschaltet entwickelt war. Das war ein bisschen doof, aber hinterher konnte man dann Windkrafträder bauen und so weiter und so fort. Ein wunderschönes Spiel und vor allem eine Funktion hat mir da immer ganz gut gefallen. Man konnte so ein paar Sachen bauen und dann die Zeit schneller stellen. Dann liefen so die Runden und jeden Monat bekam man dann seine Steuern rein, die konnte man auch erhöhen oder senken und so ein bisschen kleine Politik betreiben. Und das war ein recht komplexes Spiel, eine sehr komplexe Simulation. Und das hat mir eigentlich immer sehr viel Spaß bereitet. Und jetzt dachte ich vor kurzem mal, huch, das gibt es ja sogar auch für Smartphone. Und das wäre doch eigentlich ganz schön, wenn man das mal wieder zwischendurch ein bisschen spielen könnte. Weil ehrlicherweise muss man sagen, die größte Zeit des Spiels bestand früher darin, den Computer einfach nebenbei laufen zu lassen und ab und zu dann so ein paar Sachen zu bauen, Entscheidungen zu treffen und dann wieder laufen zu lassen. Und so gingen die Jahrzehnte und Jahrhunderte dann ins Land und meine Stadt entwickelte sich. Das war eine sehr schöne Abwechslung. Jetzt habe ich dieses Spiel dann installiert auf meinem Smartphone und aber festgestellt, dass sich Smartphone-Spiele heutzutage komplett unterscheiden von dem, was ich früher als Computerspiel kannte. Der Daniel aus dem Minimalismus-Podcast ist ja ein echter Experte, was das Thema Computerspiele und Konsolenspiele und wahrscheinlich auch Smartphone-Spiele angeht. Und der hört wahrscheinlich auch gerade zu. Schöne Grüße. Und ja, da wird mich auch mal irgendwann seine Meinung zu interessieren. Da werde ich ihn dann auch mal explizit zu befragen, was er so von diesen Smartphone-Spielen hält. Ich jedenfalls habe jetzt festgestellt, nachdem ich das installiert hatte, dass das ein ganz schreckliches Spiel geworden ist. Und zwar warum? Weil man eben nicht mehr planen und ein bisschen spielen und dann laufen lassen kann, sondern das Spiel hält einen ständig im Spiel drin und zwingt einen ständig dazu, auf den Monitor zu gucken, auf den Bildschirm zu gucken. Und wie macht es das? Indem man zum Beispiel, und deswegen auch die längere Vorrede, nicht einfach irgendetwas bauen kann, sondern wenn man bauen möchte, muss man erst irgendwelche kleinen Fabriken bauen, die die Rohstoffe herstellen, wo ich mir auch dachte, ja, okay, dann produziere mal Steine und Holz schön vor dich hin. Nee, das geht nicht, man muss die dann einsammeln und zwar mit einem Fingerklicken auf den Monitor. Das heißt, man ist ständig damit beschäftigt, kleine Pünktchen wegzuklicken, weil jetzt gerade wieder Steine fertig geworden sind und dann ist das fertig geworden. Man wird also permanent in diesem Spiel gehalten. So. Und das scheint wirklich eine durchgängige Masche bei all diesen Smartphone-Spielen zu sein und das fand ich so ärgerlich und so entlarvend, was diese Spiele angeht, dass es wirklich nur noch darum geht, den Spieler maximal lange zu zwingen, die Finger an dem Smartphone zu haben. Und auch noch so stupide, weil es macht halt gar keinen Spaß, irgendwie ständig Rohstoffe einzusammeln. Klick, 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 klick. Und da fühle ich mich als Spieler auch total als dumm verkauft, weil ja, das ist halt auch nicht das, was Gehirnschmalz kostet bei einem Strategiespiel. Bei einem Strategiespiel möchte ich halt Strategien entwickeln und selbst entscheiden, wo die Straße entlang geht und dann gucken, ob die Entscheidung gut war. Aber ich möchte, das ist keine Strategie für mich, wenn ich ständig irgendwo draufklicken muss, um irgendwelche Rohstoffe dann einzusammeln. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Und alles das lief früher komplett automatisch und ja, jetzt geht's halt nur noch darum, Aufmerksamkeit drauf zu lenken, was dann auch dazu geführt hat, dass ich nach ziemlich genau einer halben Stunde oder so das Spiel dann ernüchtert wieder deinstalliert habe. Ich bin ohnehin kein großer Spieler mehr, weil die wenige Zeit, die ich so am Tag habe, nutze ich dann halt doch lieber für meine anderen vielfältigen Hobbys. So, und das Spielen habe ich mir vorgenommen, werde ich auch gerne wieder anfangen, wenn meine Tochter und mein Sohn in dem Alter sind, wo ich dann auch mit denen Spiele spielen kann. Und dann hoffe ich, dass sie auch Freude an solchen Simulationsspielen zum Beispiel haben werden oder an anderen Spielen, die ich gerne auch gerne mitspiele. Und dann freue ich mich darauf, dass bis dahin die Technik noch besser geworden ist, die Grafik noch besser geworden ist, aber es hoffentlich nicht darum geht, mit irgendwelchen stupiden Klickereien ständig meine Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Und die Aufmerksamkeit sei sogar noch geschenkt. Die ist ja auch da, wenn ich irgendwelche komplizierten Steuereinstellungen mache und entscheide, wie viele Busse da und die Kreuzungen kontrolliere und sehe, ah, da sind so und so viele Autos pro Stunde, ja, da lohnt sich jetzt vielleicht meine Autobahn hinzusetzen, mal gucken, habe ich noch genug Geld, nee, muss ich für 2 Jahre die Steuer erhöhen. Das sind so Strategieüberlegungen, die ich dann auch ganz spannend finde. Und dann zu gucken, wie sich das Ganze verhält. Aber er hat doch nichts mit irgendwie nachdenken zu tun, nur noch wie ein konditioniertes kleines Äffchen auf Punkte zu klicken, damit es dann irgendwie weitergehen kann. Da nutze ich dann lieber meine Zeit für meine anderen Hobbys, wie zum Beispiel habe ich zum x-ten Mal angefangen, ein bisschen Französisch zu lernen. Oder ich, wenn in meiner Freizeit meditiere ich dann sehr gerne, was mir sehr viel gibt. Oder ich lese oder ja höre einen Podcast oder ein Hörbuch. Das sind so, oder Podcaste. Das sind meine Freizeitgestaltungen als Minimalist. Und da habt ihr auch schon rausgehört, als Minimalist hat man jetzt typischerweise keine Hobbys, die sehr viel Geld verschlingen. Also das Hobby Meditation kann ich jedem empfehlen. Dafür braucht man im Zweifel sehr wenig bis gar nichts. Vielleicht Meditationskissen, wer noch eins braucht. Ich habe gehört, der Daniel hat noch eins im Keller. Oder aber ein kleines Meditationsbänkchen. Das war auch übrigens der Grund, warum ich das vom Daniel gar nicht haben wollte oder gebrauchen konnte. Wer die letzte Folge vom Daniel oder bei mir im Kanal hier im Feed gehört habt, weil ich auf die japanische Art und Weise meditiere. Also es gibt ja einmal diesen Lotussitz, den man macht. Da ist es ja üblicherweise so, dass wir Nicht-Asiaten oder nicht geübten Menschen, die das nicht von Kindheit auf schon den Lotussitz üben, dass man das nicht so ganz einfach hinbekommt, den zu machen. Und das sollte man auch nicht tun, habe ich auch zum Glück vorher gelernt, bevor ich es versucht habe. Wenn man sich in den Lotussitz hineinzwängt und sich die Knie runterdrückt, kann es durchaus passieren, dass man sich die Knie völlig kaputt macht, sich Bänder zerreißt und dann hat man die Knie nämlich kaputt. Deswegen hebt man den Hintern so ein bisschen hoch, damit die Knie besser auf den Boden kommen. Und dafür braucht man üblicherweise ein Meditationskissen. Jetzt ist es so, dass ich eher im japanischen Stil meditiere. Da kniet man sich quasi hin und setzt sich auf seine eigenen Füße beziehungsweise auf so einen kleinen Hocker. Und so einen Hocker haben wir hier rumstehen. Ich glaube, den haben wir irgendwann mal als Tritt für die Kinder geholt. Oder ich weiß nicht warum. Irgendwie haben wir auf jeden Fall so ein Höckerchen und der eignet sich ganz hervorragend für diese japanische Meditation. Und deswegen brauche ich halt kein Meditationskissen. Das ist das Einzige, was man braucht zum Meditieren. Das finde ich ein wunderschön herrliches Hobby und eine, ja, das kann man auch unglaublich lange betreiben. Da ist zeitlich keine Grenze nach oben gesetzt und ansonsten sind meine Hobbys halt auch entsprechend günstig. Das Podcasten, das habe ich schon mal erzählt, dafür braucht man im Wesentlichen den Computer, den man im Normalfall ohnehin schon hat, kann mit einem beiliegenden oder kostenlosen Schnittprogramm arbeiten und gut, ein Mikrofon, da sollte man wirklich ein bisschen investieren. Das ist aber auch das Einzige und wenn man es auch nur mal ausprobieren möchte, dann kann man auch mit einem ganz einfachen Mikrofon anfangen. Das hält sich also auch sehr in Grenzen. Man braucht kein eigenes Tonstudio oder sonst irgendetwas. Ich gerade liege mit meinem Mikrofon auf der Couch und habe den Laptop auf den Tisch gestellt und bin am Podcasten. Sehr, sehr schönes Hobby, sehr, sehr günstig. Ansonsten, ja, lesen, da weiß jeder, was das kostet, nämlich den Preis des Buches. Und wenn man dann da auch noch sehr gründlich liest und die Bücher nicht einfach nur wegschlingt oder sich da sogar noch Gedanken oder Notizen zu macht, dann hat man sogar noch mehr von seinem Geld. Hörbücher hören ist auch mittlerweile zum Glück sehr günstig geworden. Hörbücher waren ja früher auch einfach sehr, sehr teuer. Ich persönlich bin ganz gerne bei Audible und zahle da einmal im Monat meine, ich glaube, 10 Euro und kriege dafür jeden Monat ein Hörbuch. Und 10 Euro pro Hörbuch ist auch wiederum ein guter Preis. Das Schöne bei Audible für mich, ich kriege da übrigens kein Geld für, natürlich nicht. Das Schöne ist, dass man wirklich ohne schlechtes Gewissen auch Hörbücher wieder zurückgeben kann. Das habe ich schon 2-3 Mal getan. Man kann die wieder umtauschen und kriegt dann sein Guthaben auch gut geschrieben. Und ich habe auch schon Hörbücher bis zur Hälfte durchgehört und habe dann gedacht, nee, das wird wirklich nicht besser. Und das ist völliger Quatsch, was mir hier erzählt wird. Und ich werde es nicht zu Ende hören und gebe es dann zurück. Ich persönlich würde jetzt nicht unbedingt das auf die Spitze treiben und nach dem Motto, ich höre jetzt jedes Hörbuch durch und tausche es dann um. Ich glaube, selbst, also da wird Amazon oder Audible natürlich irgendwann auch sagen, hey Kumpel, wir wissen, dass du es ganz durchgehört hast und einmal umtauschen ist okay, aber mach das jetzt nicht 90%, ne? Das ist auch wieder Quatsch. Obwohl, ich weiß nicht, ist aber so eine Gewissenssache. Da solche Sachen nutze ich dann auch nicht aus, sondern bin dann auch einfach ehrlich und sag so, die guten Hörbücher höre ich irgendwann vielleicht auch nochmal wieder und die bleiben dann halt auch, die tausche ich dann auch nicht um. Das ist das Hörbuch-Hobby. Und ansonsten ist mein Leben als Minimalist auch ganz gut ausgefüllt mit meiner Teilzeitarbeit und mit meinen zwei Kindern und den Freunden und der Familie, um die man sich dann halt auch entsprechend kümmern möchte, beziehungsweise mit denen man dann Zeit verbringen möchte. Gut, da bin ich mal wieder schön vom Thema Smartphone-Spiele abgekommen. Jedenfalls sind diese Spiele für mich überhaupt nichts. Auf meinem Smartphone ist daher auch nicht ein einziges Spiel drauf. Und das empfinde ich auch als sehr große zeitliche Befreiung. Genau, gut. Kommen wir zum nächsten Thema. Ich habe eine kleine Geschichte zu erzählen, die wahrscheinlich viele auch schon mal ähnlich erlebt haben, die bei eBay Kleinanzeigen was verkauft haben. Und eigentlich ist das ja für uns Minimalisten so der Goldstandard. Die Sachen, die man nicht mehr braucht, gibt man weiter, beziehungsweise ja, verkauft sie dann auf dem Flohmarkt oder eben über eBay Kleinanzeigen oder eBay normal mit Versand. Jetzt hatte ich meine Spiegelreflexkamera, die ich vor vielen, vielen Jahren geschenkt bekommen habe. Die lag schon sehr, sehr lange hier rum und wurde nicht benutzt, weil ich Fotos dann doch halt nur mit dem Smartphone mache, gemäß so dem Motto, die allerbeste Kamera ist die, die du dabei hast. Und ja, ich habe halt eine Spiegelreflexkamera, die habe ich nicht immer mit dabei. Und deswegen lag die lange einfach rum und ist zugestaubt. Und das fand ich dann doch sehr schade dafür, dass sie halt noch voll funktionsfähig ist. Und dann sagte ich mir die dann, verkaufe ich die doch bei eBay. Also ein paar Fotos gemacht und das Ganze beschrieben und reingestellt. Und dann kam auch irgendwann ein Herr, der mich dann anschrieb und sagte, ja, würde ich gerne kaufen und würde ich auch gerne heute sofort abholen. Und wenn ich das heute sofort abhole, wäre es dann möglich, ein bisschen Preis runterzugehen. Da bin ich auch ein bisschen im Preis runtergegangen und habe mich darauf gefreut, dass das noch heute an diesem Tag abgeholt wird, habe alles rausgelegt. Und dann näherte sich die Zeit und ich denke, ihr wisst schon, wo die Reise hingeht. Und ja, die Zeit kam der Abholung und die Zeit der Abholung verstrich und die berühmte akademische Viertelstunde verging. Meine Freundin fragt dann irgendwie so, wollte der nicht kommen? Und ich saß irgendwie mit der Familie am Abendbrottisch und war so auf, wie man so schön sagt, hier im Ruhrgebiet auf heißen Kohlen. Guckte immer wieder aus dem Fenster und er kommt da gleich. Und das Abendessen war irgendwann vorbei und er war immer noch nicht da. Und dann dachte ich mir so, okay, bei einer halben Stunde Verspätung, ich schreibe den mal an. So ganz höflich angeschrieben, was denn los wäre und ob noch mit zu rechnen wäre. Und ja, da kam einfach mal gar keine Antwort zurück. Das muss ich sagen, das hat mich dann, das war schon wieder so ein Schlüsselmoment für mich, was mich einfach so abgenervt hat. So, jetzt im Nachhinein erzählt, regt es mich gar nicht mehr so sehr auf, wie das immer so ist. Emotionen kommen, Emotionen gehen auch wieder. Aber an dem Abend war mir eigentlich klar, ich habe zurzeit auf eBay Kleinanzeigen einfach auch keine große Lust mehr. Es nervt mich wirklich massiv an, wenn solche Sachen passieren. Und es passieren gefühlt immer mehr und ähnliche Dinge so bei eBay Kleinanzeigen, dass Leute einfach, ja, ich weiß nicht, ob ich dazu überempfindlich bin, dann auch irgendwie, ja einfach unhöflich sind, so sich Sachen so rausnehmen, die man im normalen Leben sich halt nicht rausnehmen würde. Wenn man angeschrieben wird, dass dann nicht mit ja, guten Tag oder Hallo, sondern direkt so ist das noch da? Fragezeichen, geht das billiger? Fragezeichen, sowas dann rüberkommt. Oder dass dann irgendwie in der Kommunikation dann plötzlich komplett abgebrochen wird und gar nicht mehr zurückgeschrieben wird, wo ich mir denke, so, ja, so ein Nein, danke, nicht zu ungut, aber hab kein Interesse mehr, wäre jetzt auch nicht, kostet jetzt nicht so viel Lebenszeit, das mal reinzuschreiben. Und ja, die allgemeine Höflichkeit geht halt echt flöten. Was ich noch gerne mache, ist gebraucht Sachen bei eBay kaufen. Da haben wir für unsere Kids jetzt auch wunderschöne Geschenke zu Geburtstag und Ostern und jetzt auch Weihnachten. Weihnachten noch nicht. Bekommen gerade solche Sachen wie Lego, kriegt man, wenn man etwas länger sucht, wirklich für sehr, sehr gutes Geld bei eBay Kleinanzeigen, wenn man dann irgendwie akzeptiert, dass bei dem Häuschen, was man dann da zusammenbaut, dann irgendwie 1, 2, 3 Steinchen vielleicht auch mal fehlen, die nicht so bedeutend sind. Dann kriegt man aber plötzlich auch Sachen 80% günstiger im Vergleich zum Normalpreis. Das ist dann ganz schön und außerdem werden die Sachen dann halt auch nicht neu produziert, sondern sie gibt es halt schon und man kann sie dann holen. Und ich persönlich mache es dann so bei Lego-Teilen, die sind dann häufig noch irgendwie sehr zusammengebaut und dann setze ich mich halt hin, zerlege die komplett und die Anleitung ist dabei und dann kann man das auch, haben wir auch kein Problem damit, das unseren Kindern zu schenken und dann nochmal neu zusammenzubauen. Es muss da nicht immer die Originalverpackung sein, die man dann irgendwie aufreißen kann. Gerade bei Lego und bei Playmobil, das sind so die zwei Kategorien, wo man dann wirklich noch ganz gutes Geld sparen kann. Gut, dann kommen wir doch noch zu einem neuen Thema, beziehungsweise jetzt fällt es mir gerade ein Thema habe ich in die nächste Folge rüber kopiert und reingeschoben, weil ich das jetzt vor Weihnachten irgendwie dann doch nicht besprechen wollte. Hier einen schönen Gruß an den Elmo-Van von Instagram, der hatte mir schon vor vielen Wochen einen Themenvorschlag gemacht, aber lieber Elmo Van, der ist nicht vergessen, der kommt höchstwahrscheinlich dann in der nächsten Folge, aber das war jetzt ein Thema, was ich mir vor Weihnachten jetzt nicht unbedingt, mir und euch nicht unbedingt geben wollte, weil es halt auch ein recht emotionales Thema ist. Ha, ein wunderschöner Teaser für die nächste Folge, nicht wahr? Da seid ihr jetzt schon gespannt, ja? Mehr wird aber nicht verraten an dieser Stelle. Sondern wir gleiten direkt über, schreiten weiter und zwar barfuß zum nächsten Thema. Und das ist richtig der aktuelle Stand, mein aktueller Stand zum Barfußlaufen. Ja, das Thema ist bei mir nicht mehr ganz so heiß. Ich mache mir nicht mehr jeden Tag irgendwelche Notizen zum Thema Barfußlaufen, sondern das ist jetzt so für mich so in die, ja, in eine Normalitätsphase übergegangen. So, also ich laufe hier in der Wohnung 90% der Zeit barfuß. Ja, jetzt auch im Winter, es ist jetzt Mitte Dezember. Und in der Wohnung selbst finde ich persönlich das für mich total problemlos. Wir haben auch viel Laminat verlegt, an einigen Stellen auch Teppich, aber auch schon diesen ja Laminat oder im Badezimmer als Fliesenboden. Das ist aber anders als viele Fragen, die man so bekommt. Letztens fragte mich ein lieber Arbeitskollege noch, dem ich das Thema dann mal sagte, ob das nicht irgendwie in der Wohnung zu kalt wäre. So, und ich muss sagen, da macht man auch eine Entwicklung durch. Wenn man gewohnt ist, sein Leben lang irgendwie in Hausschuhen und Birkenstockschuhen rumzurennen, dann ist das anfänglich schon natürlich ein bisschen frischer unter dem Fuß und auch oben auf dem Fuß. Aber das ist wirklich eine echte Gewöhnungssache. Und mittlerweile ist es eher so, dass ich die Socken als etwas unangenehm empfinde. Vor allem, wenn man dann irgendwo in eine Kleinigkeit reintritt, irgendwie weiß ich nicht, irgendein Mini-Essensrest, der noch vom Mittagessen runtergefallen ist. Und wenn man da reintritt und schleppt das so mit sich mit und merkt es erst irgendwann später, beim Barfußlaufen merkt man das halt sofort. Oder auch wenn die Socken, wenn man durch die Wohnung läuft mit Socken und läuft dann durch Badezimmer und hat so ein bisschen Feuchtigkeit in den Socken drin, dann ist das halt so bei Socken, dass die Füße halt irgendwann recht klamm sind und mich nervt das und das fühlt sich sehr unangenehm an. Wenn ich aber barfuß durch irgendwelche kleinen Pfützen hier laufe, dann läuft sich das ganz schnell weg und fühlt sich sehr, sehr natürlich an. Und das ist eigentlich eine ganz coole Sache. So, es ist noch irgendwie ein bisschen seltsam, wenn wenn man in Gesellschaft ist, selbst hier zu Hause, wenn also irgendwie Besuch kommt, dann bin ich doch noch irgendwie geneigt, das ist irgendwie so eine Kopfsache, dann mir Socken anzuziehen. So, wobei bei guten Freunden, wenn die vorbeikommen, dann bin ich meistens jetzt auch schon zu faul und mache das dann auch nicht unbedingt. Aber wenn ich dann irgendwie zu den Eltern meiner Freundin mit nach oben gehe, an Nikolaus oder so, dann, ja, dann zieht man auch immer irgendwie noch, macht man sich schick und zieht irgendwie Socken an. Das ist aber auch was, wo ich immer noch sage, so, ich möchte halt auch nicht der Barfußextremist werden, der jederzeit durch sein Barfußlaufen permanent alle darauf hinweisen will und muss. Hallo, ich laufe barfuß und lass uns doch jetzt mal über Barfußlaufen diskutieren. Genau wie bei der Ernährung ist das, was ich, ja, da habe ich auch zum Arbeitskollegen auch gesagt, ich möchte eins nicht sein und zwar irgendein Extremist in dem Fall. Und ich werde auch wahrscheinlich nicht der sein, der dann im Sommer irgendwie barfuß durch alle Läden laufen muss, nur um der Welt zu zeigen, dass er barfuß läuft. So, ich freue mich schon drauf, irgendwie meine normalen Schuhe durch schöne Barfußschuhe zu ersetzen und werde dann auch viel mit denen rumlaufen, weil ich vor allem dieses Barfußgefühl ganz gerne haben möchte. Aber da, wo ich das problemlos empfinde, als problemlos empfinde, würde ich dann auch barfuß rumlaufen. Mal gucken, wie sich das so entwickelt. Barfuß jetzt Mitte Dezember draußen laufen, tue ich nicht. So, vor allem keine längeren Strecken. Ich bin abends dann mal zum Mülleimer rausgelaufen und da muss ich sagen, bin ich erstaunt, dass auch wenn es draußen sehr kalt ist, der Boden, wenn er nicht gefroren ist, das weiß ich natürlich nicht, aber wenn es normal einfach nur sehr bitter kalt ist, dass der Boden gar nicht so kalt wird, wie man immer glaubt. So, was doof ist, ist Feuchtigkeit, das ist richtig unangenehm, aber auf kaltem Betonboden draußen rumlaufen ist häufig überhaupt gar nicht kalt oder störend. Ja, kalt schon, aber jetzt nicht so, dass man sagt so, ouch, ouch, ouch. Eine kalte oder nasse Wiese hingegen, die ist schon relativ schnell so, dass man sagt, ouch, jetzt werden meine Füße fast schon taub und das ist sehr, sehr schmerzhaft. Hätte ich auch nicht gedacht, dass die Naturflächen dann deutlich unangenehmer zu laufen sind als die versiegelten Betonflächen. Auch eine Erkenntnis für sich. Aber auch Mitte Dezember, wenn es trocken ist, kann man ein Stückchen draußen ohne Probleme barfuß laufen. Fand ich ganz interessant und ist vor allem für mich sehr bequem, weil ich dann halt ganz normal aus der Wohnung rausflitzen kann, mal kurz raus zum Mülleimer ohne irgendwie Socken an, Schlappen an, rausgestiefelt, Schlappen wieder aus oder nicht gemerkt, dass man irgendwo reingetreten ist. Und das ist halt so der Mega-Vorteil eigentlich. Und das, was komischerweise die meisten Leute, denen man das so erzählt, als Hauptgrund benennen, warum sie es nicht tun würden. Also der meistens kommt sofort, ihr geht hier in der Stadt, wo wir leben, irgendwie barfuß rumlaufen, fände ich irgendwie sehr, sehr ekelhaft. Aber vor der eigenen Haustür in der Stadt ist es ja meistens gar nicht. Ist man ja jetzt nicht irgendwie, die eigene Haustür ist ja hoffentlich deutlich sauberer als irgendwie die Drogenszene hinterm Hauptbahnhof oder so. Ja, und der Weg bei uns zum Mülleimer Da trete ich höchstens in irgendwie ein Steinchen rein oder im schlimmsten Fall in eine Zigarettenkippe. Und das merkt man halt sofort. So, das ist das Schöne am Barfußlaufen. Du merkst sofort, wenn du da irgendwo reingetrampelt bist und kannst dann halt auch abstreifen. Das merkst du bei Schuhen halt nicht. Und im schlimmsten Fall schleppst du den ganzen Scheiß dann irgendwie in die Wohnung rein, was ja deutlich schmutziger und unhygienischer ist, als irgendwie dir die nackten Füße auf der Fußmatte dann kurz abzurubbeln. Gut, aber wie gesagt, das ist keine Diskussion, was ist besser, was ist hygienischer, sondern für mich ist das einfach, ja, wieder eine schöne Sache, noch ein bisschen minimalistischer zu werden und einfach was sich gut in mein Leben so integrieren lässt, halt die noch mehr barfuß zu laufen. Genau, das ist so der aktuelle Stand zur Zeit, was so das Barfußlaufen angeht. Dann zu einem deutlich schmerzhafteren Unterfangen, als das Barfußlaufen es jemals sein kann, selbst wenn man da in eine Scherbe tritt, was mir auch schon passiert ist. Ich bin auch schon in eine Glasscherbe getreten und oh Wunder, die hat gar nicht geschnitten. So schnell passiert das nämlich auch gar nicht, wie man immer denkt. Das wäre natürlich schmerzhaft, aber noch deutlich schmerzhafter ist es, sich am Zahnfleisch operieren zu lassen. Und jetzt vielleicht wirklich für alle, die das nicht so können, wenn darüber gesprochen wird. Ich weiß nicht, wie empfindlich ihr so seid. Im Zweifel, es gibt ihr vielleicht einfach jetzt ein bisschen weg und hört rein, bis ich dann nicht mehr über Zähne spreche. Ich glaube, das hört ihr schon sehr deutlich, wenn ich damit aufgehört habe. Oder nee, wir machen das anders, pass auf, genau, wir machen das so rum. Ich mache erst die Kurzmeldung und danach mache ich das die Geschichte mit den Zähnen. Und wer mit Zähne und Zahnoperationen nicht so ganz klarkommt, der kann dann auch schon guten Gewissens abschalten. Ich werde auch dann im Nachspann nichts mehr Bedeutsames erzählen, sondern mich heute dann kurz und schnell verabschieden. Gut, also ja, die Kurzmeldung ist, dass mein Podcast Geburtstag hatte. Nee, habt ihr gar nicht gemerkt. Haha. Habe ich auch keine große Sache draus gemacht. Am 25. November 2019 wurde mein Podcast 2 Jahre alt. Habe ich mir extra mal so in meinen Handykalender eingetragen, um mal regelmäßig über die Jahre zu schauen, wie lange ich das hier eigentlich schon mache. Und ja, wäre doch mal Zeit oder eine gute Gelegenheit, da mal ganz kurz zurückzublicken und mir zu überlegen, wie so die letzten 2 Jahre Podcast Ein Minimalist so waren. Und eigentlich hatte ich vor, das ein bisschen anhand der Kommentare bzw. Beurteilungen zu machen, die ich auf der Plattform bekomme, wo ich eigentlich so wo ich selbst Podcast kennengelernt habe. So, ich bin vielleicht noch bei 1 oder 2 anderen Portalen angemeldet und mittlerweile kann man mich ja auch über Spotify hören. Aber ursprünglich hat das alles mit iTunes angefangen und jetzt hat sich mir gedacht, dann schaue ich mir zum Ende des Jahres und zum Ende eines jeden Jahres mal die Kommentare an, die da so reingekommen sind. Ich schaue mir die ansonsten nie an. Und schau mir die eigentlich wirklich nur immer einmal am Ende des Jahres an. Ihr merkt das auch. Ich glaube nicht, dass ich in den letzten 2 Jahren irgendwie dazu aufgefordert habe, mal bei iTunes eine Bewertung zu hinterlassen, mir Sterne zu geben oder sonst was. Ich muss gestehen, dass mir das herrlich egal ist. Was garantiert auch dazu geführt hat, dass mein Podcast nicht so weit verbreitet und so groß ist wie vielleicht der eine oder andere Podcast. Aber ja, ich habe in den 2 Jahren auch gemerkt, dass ich es auch hier in diesem Bereich ganz einfach halten möchte. Und dieses ganze Influenzen, dieses Ganze auf sich aufmerksam machen ist halt einfach nicht mein Ding. Wenn andere das tun möchten, können sie das gerne tun. Ich finde das auch überhaupt nicht schlimm, wenn ich das bei anderen Podcasts höre mit hinterlass mir mal eine Bewertung oder gib mir ein Sternchen auch bei iTunes. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. So, das kann man auch alles durchaus machen. Aber ich persönlich für mich habe halt gemerkt, dass man da so schnell in so eine eigene Welt reinrutscht, die dann wieder sehr viel Zeit verschlingt. Und das passt einfach nicht zu der Botschaft, die ich hier selbst verbreite. So, ich sage hier allen, dass sie ihr Leben daraufhin überprüfen sollen, wo sie vielleicht unnötig Zeit investieren, im Sinne von, eigentlich strengt mich das an, eigentlich macht mir das gar keinen richtigen Spaß, aber hey, es gehört dazu. Wenn ich einen Podcast habe, habe ich lange gedacht, dann muss man dazu auch einen Blog haben, wo sonst soll man die Leute drauf verweisen. Oder wenn man mal was schreiben möchte und wenn man einen Blog hat dann und bei iTunes ist, dann sollte man auch immer darauf hinweisen, dass man da eine Bewertung braucht, um da bekannter zu werden. Und ja, natürlich muss man bei Facebook sein. Dann ist der Schritt nach YouTube rüber auch nicht ganz so weit. Es ist auch nicht so viel Aufwand, einen Podcast dann nochmal kurz als Video zu bearbeiten, Bild dahinter und dann auf YouTube kriegt man dann noch mehr Reichweite. Dann gibt es jetzt wohl die ein oder andere neue Podcast-Plattform. Da muss ich dann einfach mal in Zukunft schauen, wie sich so das ganze Podcast-Ding entwickelt. Ich muss sagen, der iTunes Store eignet sich wirklich nicht so von Natur aus gut, um mich als Podcast zu finden. Wobei ich glaube, wenn man bei iTunes einfach nur Minimalismus eingibt, dann findet man, glaube ich, meinen Podcast, den von Michael und Daniel und noch ein paar andere, die so in dieses ähnliche Thema reingehen. Aber ich habe das ja schon ganz oft erzählt. Ich mag einfach dieses ganz ursprüngliche Podcasten, so wie einst alles angefangen hat, als ich mir noch überlegt habe, Mensch, wie macht der das bloß? Wie schneidet der bloß das Blinkergeräusch da rein? Und wo hat der die lange Tonspur her mit den Autogeräuschen im Hintergrund? Und witzig, jetzt ist er irgendwie, hat er Hintergrundsound einer Waschmaschine reingelegt, bis ich irgendwann kapiert habe, das ist überhaupt nicht irgendwie künstlich reingefügt, sondern der sitzt wirklich im Auto und podcastet. Und der sitzt wirklich abends auf der Waschmaschine, während er seine Tageswäsche wäscht und quatscht einfach voll rein. So, und das war einfach eine sehr besondere Zeit damals, das Podcast anfing. Und die Leute waren von Anfang an, also die, die es da gemacht haben, waren sehr, sehr persönlich. Man war sehr tief in diesem Leben drin, wie sie sich aufgeregt haben, wie sie traurig waren. Ich habe mit auf Bänken gesessen mit meinen Kopfhörern, als Leute geweint haben, weil sie Angehörige verloren haben. Also die Leute waren, das war unglaublich privat, weitaus privater, als ich wahrscheinlich hier jemals sein werde. Aber gerade das hat mich so unglaublich fasziniert. Und ja, mittlerweile braucht man halt irgendwie anscheinend, um einen Podcast bekannt zu machen, muss man sich gleich bei drei Plattformen anmelden, einen Instagram-Account. Gut, den habe ich tatsächlich auch, weil ich mir irgendwann gedacht habe, es ist schön, wirklich einen zweiten Kanal zu haben. Oder mal das ein oder andere Foto hochzuschieben, damit man sich vielleicht was besser vorstellen kann oder so. Aber ganz ehrlich, selbst den könnte ich ganz gut, auf den könnte ich verzichten. Was ich halt ganz schön finde weiterhin, ist wirklich das Mikrofon, der Laptop und ich und ein paar Notizen und dann sprechen wir. Was ich ein bisschen vermisse, ist, oder ganz gerne mal in Zukunft hätte, wäre ein ja mehr gemeinsames Podcasten, so wie ich das jetzt ein bisschen mit dem Daniel ja angefangen habe, uns hin und her zu schicken, weil es einfach bei uns ja unsere Leben asynchron zueinander verlaufen Und da muss man mal in Zukunft schauen. Vielleicht ergibt sich da auch mal etwas. Das wäre auf jeden Fall ganz schön, so einfach mal sich zusammenzusetzen und zu quatschen. Das könnte ich mir gut vorstellen. Aber ich brauche keine große, besondere Werbung. Ich habe immer den Eindruck gehabt, wenn man einfach so sein Ding vor sich hin macht und das einigermaßen okay macht oder mit Herz und mit einigermaßen ganz guter Qualität oder es zumindest so macht, ja, wie man es haben möchte. Viele denken auch, dass oder sind der Meinung dann, dass sie ist kein qualitativ guter Podcast, eben weil ich nicht ständig alles rausschneide, weil ich vorne keinen Jingle habe und hinten kein Outro und weil ich auch nicht für Spenden aufrufe, nicht mehr. Da war ja auch mal so eine Probephase in den 2 Jahren, ob man finanziell von so einem, ob so ein Podcast sich finanziell selbst tragen könnte. Und da ist es eigentlich wie im Leben selbst. Wenn man die Ausgaben niedrig hält, dann braucht man auch nicht so viele Einnahmen, um so einen Podcast am Leben zu halten, dass der sich zumindest selbst finanziert. Mein Leben muss ja nicht finanzieren, zum Glück. Dann wäre wahrscheinlich alles auch gar nicht mehr mit so viel Leichtigkeit verbunden. Dann müsste ich wirklich ganz viel Werbung bei Facebook machen. Dann müsste ich mich auf allen Kanälen sehen lassen und ganz viel Netzwerken. Und dann wäre es aber nicht mehr das Gleiche. Dann wäre es irgendwie ja kein Podcast mehr aus meinem Leben heraus, sondern irgendwie was anderes. Und das würde dann wieder stressen, mich jedenfalls. Und das passt halt überhaupt nicht zur ganzen Botschaft, die ich hier senden möchte. Deswegen waren die letzten 2 Jahre und dieses Jahr auch sehr unangestrengt. Dieses Jahr in den letzten Monaten ganz besonders. Und ja, es tut einfach gut zu wissen, dass man Podcast, wenn man darauf Lust hat und es sein lässt, wenn man gerade keine Lust hat oder auch einfach mal die Klappe hält, wenn man gerade nichts zu sagen hat. Ich habe nicht den Zwang, irgendwas regelmäßig veröffentlichen zu müssen und muss man auch nichts aus den Fingern saugen. Und alles andere passiert dann irgendwie von alleine, so dass mal der eine oder andere auf mich zukommt und mit mir sprechen möchte, wie im diesem Jahr oder letzten Jahr die Monika, die im Rahmen ihres Studiums irgendwie mit mir gesprochen hat. Da gab es ja eine Folge zu. Oder ich wurde jetzt vor kurzem angefragt für ein Studentenmagazin, irgendwas, das im Rahmen des Studiums jetzt entstehen soll, was sich auch um Minimalismus dreht, da doch mal ein paar Fragen schriftlich zu beantworten. Und ja, wie man so schön in der Wirtschaft sagt, das wächst halt alles organisch. So. Und ich bin mit meinen Hörerzahlen sehr zufrieden. Ich bin mit meinen Hörern an sich, mit dem Feedback sehr zufrieden. Ich werde niemals irgendwie dumm angepöbelt oder bekomme irgendwelche beleidigenden Dinge zu hören. So überhaupt gar nicht. Und das ist, glaube ich, schon ein Riesenerfolg heutzutage im Internet. Und es ist ja trotzdem nicht so, dass ich hier nur Dinge sage, die alle gefallen oder wo jeder sagt, so mache ich das auch. So, wobei ich mir ja wirklich Mühe gebe, keine Ratschläge zu geben, sondern halt nur so aus meinem Leben erzähle. Und so soll es eigentlich auch weiter bleiben und dann kann jeder zuhören. Und das Ding hier ist halt so eine Mischung aus Unterhaltung und aus Themen rund um das Leben als Minimalist oder irgendwie so ein bisschen die Stressfaktoren rauszunehmen, das Leben zu vereinfachen und damit auch die Qualität zu erhöhen. Deswegen, ja, das letzte Jahr und die letzten 2 Jahre haben mir hier sehr gut gefallen und das ist auch die beste Garantie dafür, dass das hier noch eine ganze Zeit lang weitergehen wird. Vielleicht nicht immer mit einer Folge pro Woche oder vielleicht auch manchmal nicht einer Folge pro Monat, wobei meistens passiert das ja doch, aber immer mal wieder. Und ich finde, das ist viel wichtiger und ich gehe mal davon aus, dass das Format Podcast so schnell nicht mehr verschwinden wird. Und ich hoffe nur, dass es nicht irgendwelche Hürden zukünftig gibt, die das Ganze unglaublich schwierig machen. Aber die sehe ich eigentlich nicht. Gut, das war so mein Feedback zu meinem eigenen kleinen Minimalismus-Podcast. Ja, für alle, die mit Blut und Zahnarzt und so weiter nicht so gut klarkommen, die dürfen an dieser Stelle jetzt langsam die Geräte ausmachen. Wenn das Handy wie bei mir oft irgendwie im Wohnzimmer rumliegt und ihr mit schnurlos Kopfhörern durch die Wohnung lauft, dann wäre jetzt der Zeitpunkt, die entweder rauszunehmen oder aber euch einen anderen Podcast anzumachen. Ihr verpasst jetzt nichts mehr ab. Jetzt wird es halt echt nur noch sehr, sehr blutig, laut und ekelhaft. Okay, ihr seid noch da. Das heißt, ich erzähle ein bisschen was zu meiner Zahnoperation. Ich habe ja oben links den 1, 2, 3, ich glaube der vierte Zahn oben links ist mir verloren gegangen. Die Geschichte kurz zusammengefasst ist so, dass ich vor einigen Jahren da ganz normal eine Füllung drin hatte und die musste dann halt irgendwann raus, weil es wieder wehtat, wie das halt häufig einfach der Fall ist. Und dabei stellte sich fest, dass der Wurzelkanal, also der Bereich, wo der Zahn mit Nährstoffen versorgt wird, der Zahn ist ja ein lebendes Dingsi und da drin verläuft einer bzw. mehrere kleine Kanäle, wo dann halt die Nerven oder Nervenbahnen drin liegen, über die dann die Nährstoffe in den Zahn reingeht und auch der Schmerz weitergeleitet wird. Ja, und sobald dieser Kanal irgendwie auch vom Karies mit betroffen ist, kann man da wohl nicht ohne weiteres einfach auch noch eine Füllung oben drauf packen. Da ist das Stichwort beim Zahnarzt dann immer Wurzelkanalbehandlung. Das ist die Behandlung, wo dann mit langen, feinen Nadeln oder Säge oder Zupfinstrumenten dieser Wurzelkanal rausgenommen wird und dann wird er gereinigt und dann kriegt ihr meistens so ein kleines, man sagt, Medikament obendrauf, damit das Ganze sich beruhigt und ein sogenanntes Provisorium obendrauf, das aber nur recht leicht angeklebt wird, weil das kommt wieder runter nach ein paar Tagen, meine ich, und dann hat sich der Zahn beruhigt im besten Falle und dann wird der Wurzelkanal halt ausgestopft mit Füllmaterial und dann kommt da halt eine Füllung drauf und eigentlich ist dann alles wieder gut. Aber klar ist, dieser Zahn wird dann nicht mehr mit Nährstoffen versorgt. Da kann sich jetzt jeder vorstellen, was das heißt. Der wird irgendwann mit der Zeit über die Jahre eher spröde. So, da kann man ein bisschen entgegenwirken, indem man den von außen noch ein bisschen mit Nährstoffen versorgt, fluidiert. Da gibt es das berühmte L-Max, was man dann da mit benutzen kann. Ich weiß nicht, wie gut das verlängert. Müsst ihr mal euren Zahnarzt fragen. Aber irgendwann ist dann dieser Zahn auch einfach hin und wird brechen. So. Und dann muss er raus. So, das ist die eine Geschichte, die wir uns merken. Dann gibt es aber immer noch etwas, und das fängt bei mir mit der Geschichte an, dass ich morgens am Zahnfleisch plötzlich einen kleinen Pickel entdeckt habe. Kann man ganz gut beschreiben an genau der Stelle. Und ich auch schon einige Zeit vorher so beim Duschen über diesen an der Nasen Wand oder ja am Nasenflügel so mit dem Finger entlang gestrichen habe, dann hat es immer so wehgetan an der Stelle. Auf Röntgenbildern konnte man aber nichts sehen. Und die Zahnärzte sagten damals, ja, wir können nichts erkennen, man müsste das jetzt irgendwie aufschneiden, um reinzugucken, aber das ist ja Quatsch, wenn ansonsten nichts da ist. Das war lange Zeit, dann kam irgendwann, war wieder Ruhe und dann kam halt dieser Pickel und der war so eitrig gefüllt und wie es halt so ist, man will das Problem erstmal ignorieren, dann macht man den Pickel weg, aber der Eiter kam halt immer wieder. Also auf zum Zahnarzt und der diagnostizierte dann eine sogenannte Wurzelspitzenentzündung oder so. Also die Spitze des Zahns war wohl entzündet, was dann diesen Eiteraustritt erklärt. Und dann gibt es eine 50-50-Chance, diesen Zahn noch ein bisschen zu erhalten, nämlich indem man oben an der Spitze in den Kiefer reingeht, ein kleines Fenster aufbohrt, ein bisschen wie Adventszeit, ein kleines Fensterchen aufmacht, ein kleines Türchen aufbohrt. Und dahinter liegt dann die Wurzelspitze und die knapst man dann ab oder sägt die ab. Diese entzündete Wurzelspitze macht das Ganze wieder zu und im besten Falle heilt das gut ein und die Sache hält wieder eine ganze Weile. So, das stand also bei mir an. Dann habe ich mir bei einem Operateur hier in meiner Stadt einen Termin geholt, genau zu dieser Operation. Man liegt dann ganz normal auf dem Operationstisch, wird ganz ordentlich betäubt. Ich persönlich mache sowas immer nicht mit Narkose. Ich bin ganz gerne dabei, wenn mir an mir gearbeitet wird. Das ist so ein eigener Tick, den ich habe. Und meistens sagen die Ärzte auch, das ist nicht nötig, so irgendwie sich voll wegschießen zu lassen. Was in dem Fall auch ganz interessant war, weil während der OP, Operateur macht das da oben halt auf und sagt so, huch, das ist ja gar nicht so entzündet, eigentlich gar nicht entzündet, aber der Zahn an sich ist in der Länge nach gespalten. Also nicht abgebrochen irgendwo eine Kante, sondern wirklich, muss man sich vorstellen, wie wenn ihr beim Holzhacken halt so in einen Holzblock reinhackt. So, und der bricht dann halt einmal der Länge nach durch im Grunde. So war der Zahn gespalten und man kann sich auch als Laie vorstellen, der ist dann halt nicht mehr zu retten und musste rausgenommen werden. Sehr aufwendig sogar, weil der halt ja wirklich zersplittert war und der Operateur musste da wohl ziemlich rumbohren und rumprockeln, um da alle Teile auch einzeln rauszukriegen. Weil klar, wenn so ein Stück vom Zahn drin bleibt, ist halt auch doof. Hatte dann das Ergebnis, dass mir an der Stelle jetzt einfach recht viel Knochen fehlte. So, die Zähne an den links und rechts daneben sind soweit noch in Ordnung, beziehungsweise haben eine gute Füllung. Und da sagen mir die Zahnärzte eigentlich alle, es wäre ja mal schade, wenn man die jetzt beide anschleifen würde, um da eine Brücke drüber zu bauen. So, deswegen stand ich vor der Wahl. Ich habe mich dann in der hier Zahnklinik in meiner Stadt in Witten, Uni Witten-Herdecke, beraten lassen und im Grunde gab es drei Optionen, sehr faire Beratung. Die Optionen waren Lücke lassen, Brücke drüber oder halt mit einem Implantat versorgen. Und ich bin schon seit jeher ein großer Freund von dem Gedanken, wenn mal wirklich ein Zahn raus ist, den durch ein Implantat zu ersetzen. War jetzt aber oder ist nicht ohne weiteres möglich, wenn so viel Knochen fehlt. So, deswegen kam es dann jetzt zu einer Operation, einer von mehreren, die noch kommen werden. Und die erste Operation hatte jetzt den Hashtag Knochenaufbau, Knochentransplantation. So, da wo jetzt Knochen fehlte, musste wieder Knochen hin. Und da gibt's verschiedene Optionen, die ich auch bisher noch gar nicht so sehr kannte. Man kann natürlich von Tieren Knochen nehmen. Schweineknochen wird meistens da ganz gerne benutzt. Man kann sogar von Toten Knochen nehmen. Der Operateur sagte, bei Hüftoperationen zum Beispiel fallen oft einfach Knochenreste an, die dann auch von Firmen aufbereitet werden. Und die kann man dann dazu verwenden, was es in meinem Fall aber beste war halt Eigenknochen. So kam es jetzt dazu, dass ich wieder auf den Operationstisch landete. Und ihr müsst euch das so vorstellen, dass hinten rechts, hinter dem letzten Backenzahn, wo ehemals bei mir die Weisheitszähne waren, wurde jetzt da, wo im Grunde auch so wie ein Zahn im Knochen drin sitzt, wurde das Zahnfleisch aufgemacht und zur Seite weggeklappt und am Rand einfach in die Tiefe hinein mit einem runden Bohrer, mit einem Hohlbohrer. Ich weiß nicht, wer schon mal irgendwie im Haus renoviert hat. Manchmal muss man ja so Sachen ausbohren oder Ausstanzen, im Grunde wie so ein Plätzchen zu Weihnachten, das einfach nur so ein Vollmond ist. Das stanzt man ja auch aus und so einen Aufsatz hatte der Bohrer. Und damit haben sie dann so ein Stück Knochen herausgebohrt, unten abgesägt, alles wieder schön zugenäht. Und dieses Stück dann auf die Stelle gesetzt, natürlich vorher auch schön alles aufgeschnitten, gereinigt, abgekratzt und so weiter, haben das dann da angesetzt, wo es jetzt fehlte und mit zwei Schrauben fixiert. Das Röntgenbild dazu kann man auf Instagram bewundern. Da seht ihr das Röntgenbild, wo man auch die zwei Schrauben sieht und den Hohlraum dazwischen, der wurde dann mit so einer, ja, ich nenne das mal Knochenpaste aufgefüllt. So, und das soll jetzt im besten Falle gut einheilen. Das hat bisher auch relativ gut geklappt, beziehungsweise die Heilphase, die Wunde wurde natürlich zugenäht. Recht aufwendig, wie ich fand. Also nicht aufwendig im Sinne von, das wäre einfacher gegangen, sondern halt mit sehr vielen Stichen und Nähten. Aber klar, da musste ja auch gut was zugemacht werden. Und jetzt hatte sich dann nochmal herausgestellt, dass das sich doch nicht so gut geschlossen hatte, was irgendwie auch im Bereich des Normalen ist und musste irgendwie nochmal neu ein Stückchen zugenäht werden. Aber da bin ich auf dem Weg, dass das alles gut verheilt. Und ja, das muss dann über viele Wochen, nach der Operation sagt man so 6 Wochen auf jeden Fall, erstmal so die kritische Phase, dass das angenommen wird und einheilt. Danach sieht es gerade sehr gut aus. Ich hatte so in den ersten 2-3 Wochen auch immer so ein Pochen, so ein Entzündungspochen da drin, das jetzt aber ganz deutlich nachgelassen hat, trotz irgendwie fetter Erkältung und also Immunsystem hat halt gerade einfach auch viel zu tun. Und das wächst aber alles soweit anscheinend ganz gut ein und bin ich natürlich sehr, sehr froh drum. Und ja, das einzig Doofe ist, ich darf zurzeit keinen Sport machen. So, damit habe ich ja angefangen und habe das auch sehr gut hingekriegt bisher und das darf ich auf gar keinen Fall machen. Ich habe auch gemerkt, wenn ich zu schnell gehe irgendwo hin, dann fing das wieder an zu pochen und ich durfte auch die Kids irgendwie eine ganze Zeit lang nicht hochheben und natürlich nichts dagegen knallen. Also da muss man halt in der Familie dann aufpassen, da darf dann nicht irgendwie mal ein Ball dagegen fliegen oder mal irgendwie einen Ellbogen gegenknallen, wenn man irgendwie ein Kind gerade anzieht oder so. Das ist immer ein bisschen heikel, wer Kinder hat, weiß das, ne? Gerade Kids, die aufgeregt sind, und das passiert ja um die Weihnachtszeit sehr häufig. Meine Kids hüpfen dann einfach sehr gerne und manchmal gibt es dann einfach so Momente, die gefährlicher sind. Wenn dein Kind dir irgendwie was sagen möchte und du kommst mit dem Gesicht näher rein, was sagst du? Und dann kommt das Aufregungshüpfen, dann kann schon mal passieren, dass du eine Kopfnuss abkriegst. So, ich glaube, Eltern kennen so diese Gefahren oder man schnallt irgendwie sein Kind im Auto an, im Kindersitz und in dem Moment möchte es sich nochmal runterbücken, weil irgendwas runtergefallen ist und solche. Also da musste meine Freundin ganz viel machen, so, und ich durfte ganz viel nicht machen. Und ja, aber das wird allmählich alles wieder besser und ich glaube, das Schwierigste ist auch tatsächlich überstanden, weil sobald dass alles eingeheilt ist und der Knochen so ist, wie er sein sollte und genug Masse hat für ein Implantat, dann passiert im Grunde technisch gesehen nur Folgendes. Ich werde nochmal auf den Operationstisch gelegt, nochmal schön wegbetäubt und dann schneiden die es nochmal auf, klappen das um an der Stelle, damit schön Platz ist und dann wird eine Schraube da reingedreht, so wie man wahrscheinlich auch in der Wand eine Schraube reindreht. Erst ein bisschen vorbohren und dann kommt da die Schraube rein. Zahnfleisch wieder drüber, alles zunähen und wieder verheilen lassen für ein paar Monate. Ach so, genau, diese Wunde muss jetzt auch irgendwie bis April 2020 noch verheilen. Und danach kommt dann die Schraube rein. Wenn das eingeheilt ist, dann im Grunde wird nur noch kurz wieder betäubt, Operation, kennt man ja mittlerweile schon, man stumpft auch unglaublich ab, was das angeht. Und dann wird das Zahnfleisch, glaube ich, nochmal durchstanzt. So ähnlich wie ein Locher mit einem Loch Papier. mit einem Stück Papier wird einfach rund das ausgestanzt, dass die Schraube wieder ein Stück weit frei liegt und da wird dann halt der Zahn, der neue drauf gemacht, der vorher wahrscheinlich per Abdruck und so hergestellt wurde. Ja, jetzt interessant, ob der schon irgendwie im 3D-Druck entsteht, aber ich glaube, der wird noch herkömmlich dann hergestellt werden, erzähle ich dann. Und dann kommt der Zahn drauf. Also eigentlich gar keine so große Sache, wenn dieser fiese Knochenaufbau nicht mit dabei gewesen wäre. Und das Nervigste an der Sache ist einfach, es zieht sich so. Es zieht sich jetzt schon über ein Jahr hin. Ja, fast ein Jahr. Ich glaube, im März ist das passiert. Also es wird, bis alles fertig ist, wenn es gut läuft, werden es irgendwie anderthalb Jahre sein. Das ist schon ein bisschen und die ganze Zeit mit einer blöden Zahnlücke an der Stelle rumlaufen, ist halt auch das ist halt einfach so. Ne? Mir geht das so, wenn ich Menschen mit großen Zahnlücken sehe, dann denke ich mir so, Mensch, das macht so ein Gesicht halt auch einfach schöner, wenn es halt vollständig ist, so ein Gebiss, ne? Und ich merke bei mir selbst, ich mag auch nicht mehr so mit vollem Gesicht, mit voller Lächelleiste irgendwie in die Kamera grinsen, so das macht das Foto halt auch nicht unbedingt schöner, wenn irgendwie da ein Zahn fehlt, so. Aber es ist halt einfach so. Muss ich auch mit lernen, dass man mit Tatsachen halt einfach umzugehen hat, dass die dann so sind, wie sie sind und gut. Gibt dafür eine Erklärung. Ich gehe auch relativ offen damit um und jeder, der es irgendwie hören will, weiß, dass mir ein Zahn fehlt und dass ich da einen neuen kriege. Und ja, also mit bald Ende 30 ist es halt einfach so. Ansonsten kennt ihr meine persönliche Ein-Mann-Theorie, dass es vielleicht auch daher kommt, dass ich in meiner Kindheit und Jugend und jungen Erwachsenenalten einfach viel zu viel Zucker konsumiert habe. Das ist meine persönliche Meinung, dass meine Zähne dann wahrscheinlich besser gehalten hätten. Aber den Beweis kann ich halt nie erbringen, weil Neustart gibt's im Leben nicht. Ja, das ist soweit der Stand. Ach so. Die Geschichte kostet natürlich auch ein unglaubliches Geld. Ich habe es gar nicht in Summe wirklich im Kopf, aber ich glaube, es sind so alles roundabout 4.000 Euro, die so eine Geschichte mich jetzt kostet, mit vor allem der Knochenaufbau. Da bin ich tatsächlich froh, dass ich vor vielen Jahren, weil ich halt so eine Angst vor Zahnverlust schon immer hatte in meinem Leben, da eine Versicherung abgeschlossen habe, da werde ich das Teufel tun sagen, welche das ist. Da darf man sich selbst schlau machen, wenn man auch die Angst hat. Ich sage nur, dass sich das wirklich lohnt, sich da gut beraten zu lassen, zu vergleichen. Und ja, weil aus den, ich glaube, 4.000 Euro werden irgendwie am Ende, wenn die Versicherung das übernimmt und danach sieht es aus, beziehungsweise ja, habe ich die mündlich auch schon abgeklärt. Aus den 4.000 werden irgendwie auch etwa nur 400 Euro werden. So, und das ist dann auch noch immer noch viel Geld, aber etwas, wo ich dann auch sehr gerne bereit bin, mal Geld auszugeben. Und ja, Minimalismus hat nichts, für mich nichts damit zu tun, dass man an Zähnen spart, dass man sich denkt, hey, ein Zahn weniger geht ja auch noch. So, mal gucken, wie wenig man braucht. Nein, das hat nichts mit Minimalismus zu tun, jedenfalls nicht für mich. So, Gesundheit ist halt einfach nochmal was mir ganz wichtig ist und dafür verzichte ich dann gerne auf jeglichen anderen Firlefanz-Konsum. Aber da hat ja jeder auch seine eigenen Prioritäten. Also ich ärgere mich nicht über 400 Euro, wenn ich dafür einen neuen Zahn bekomme und denke mir auch nicht, oh, davon hätte man sich jetzt ein Handy kaufen können, neues, halbes oder irgendwie einen tollen neuen Fernseher oder die PlayStation 8 oder irgendwie sowas. Habe ich überhaupt nicht. So, weil ja, der Zahn ist dann auch am Ende drin und ja, der kostet natürlich auch wieder Zeit für die Pflege, so wie aller Besitz, ne? Aber ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich finde das eigentlich eine ganz gute Investition. Und ja, man kann auch immer lange darüber meckern, dass wir so in einem System leben, wo das so teuer ist. Ich persönlich freue mich aber eher darüber, dass ich in einem System und in einer Zeit lebe, in einem Land lebe, wo es einfach tolle Ärzte gibt, und die beiden Ärzte, die das gemacht haben oder jetzt weiterhin machen, sind einfach super mega sympathisch, junge, nette Leute, die einfach mega hochgebildet sind und super gut ausgebildet sind, und wo ich mich mit vollem Vertrauen auf den Operationstisch lege und weiß, wenn es einer schafft, dann sind die das. Und das war jetzt auch einfach eine, ja, die sagen zwar, das war jetzt keine komplizierte Operation für die, aber ich glaube, das sagen Menschen wie Ärzte und Piloten eigentlich immer, wenn es, weiß ich nicht, ansonsten hätten sie wahrscheinlich im Vorfeld schon gesagt, es geht nicht so, oder es wird sehr, sehr schwierig. Gut, das ist so mein Update, was die Zähne angeht. Habe jetzt die Stunde eh schon geknackt. Vielleicht kann ich da später noch ein bisschen was rausschneiden, dass ich auf unter eine Stunde komme, weil ich bei, egal, nicht so viel Meter quatsche. So, ich sage Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Und wenn wir uns in diesem Jahr nicht mehr hören, wünsche ich euch jetzt schon eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch in das Jahr 2020. Und ja, wie gesagt, ich mache keine Werbung, aber wenn ihr andere Menschen kennt, die ähnlich interessiert sind an diesem Thema oder irgendwie sich durch das Gequatsche hier unterhalten fühlen könnten, oder ihr jemanden habt, mit dem ihr das zusammen hören wollt, dann empfiehlt natürlich mich gerne weiter, weil da habe ich einfach am allerwenigsten Arbeit und Aufwand mit. Gut, dann bis bald.